77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Folge 5. Keine Ruhe.
Genau, und wenn man jetzt weiter geradeaus läuft, dann kommt man zum Irish Pub. Und man läuft quasi jetzt auch gleich am Gefängnis vorbei. Und das, wissen wir, ist die Station, wo die letzte Sichtung von Dirk Brünker war.
Genau, das ist eine relativ große Kreuzung, würde ich sagen. Auch mit Ampeln weiter vorne noch geregelt. Immer ziemlich gut befahren. Vor allem auch jetzt wieder.
Genau, und wir sind jetzt am Romeusring, genau an der Kreuzung zur JVA.
Wie lange haben wir vom Ort jetzt hierher gebraucht? Keine 2 Minuten.
Nee, also wenn wir normal gegangen wären, so 2-3 Minuten auf jeden Fall. Genau, hier direkt gegenüber vom Gefängnis die Berthold-Apotheke. Und hier teilt sich die Straße dann noch auf in einen Fuß- und einen Radweg. Und wenn man einfach weiter geradeaus läuft, läuft man auch schon auf Ampeln zu. Und wir folgen dem jetzt weiter Richtung Stadt auswärts.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lisa Liebsch.
Und ich bin Thomas Krebs und ihr hört den Podcast 77 Tage, der Fall Dirk Brünker. Das ist die 5. und vorerst letzte Folge dieses Podcasts, keine Ruhe. Also, wenn ihr die anderen 4 Folgen bisher noch nicht gehört habt, dann hört vielleicht da besser mal kurz rein, denn wir erklären alles, was ihr zum Fall Dirk Brünker wissen müsst. Zum Verschwinden von Dirk, über die Suche bis hin zur vermeintlichen Todesursache laut Polizei.
Ja, und was ihr ganz am Anfang gehört habt, das ist eine Aufnahme, die Thomas und ich für die Recherche von unserem Podcast gemacht haben. Also wir kommen beide aus Villingen-Schwenningen, aber nach allem, was wir gelesen und gehört haben, da war es uns wichtig, Dirk Brünkers letzte Schritte irgendwo auch nachvollziehen zu können. Vom Gasthausort in der Färberstraße in Villingen ging es für ihn wirklich nur eine ganz, ganz kurze und ziemlich gerade Strecke zu seinem Zuhause zurück. Und auf diesem Weg ist er im Jahr 2022, einen Tag vor Heiligabend, verschwunden. Und deswegen haben wir uns den Heimweg von Dirk einfach mal angeschaut.
Ja, und ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben. Wir beide waren ja wirklich unzählige Male schon in der Villinger Innenstadt, aber es ist wirklich nochmal was ganz anderes, ganz bewusst diesen Weg zu gehen. Das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, wie erschreckend dieser Fall Dirk Brünker eigentlich ist. Also, dass wirklich jemand auf so einem kurzen Weg einfach spurlos verschwinden kann.
Fassen wir vielleicht auch noch mal kurz zusammen, Thomas. Dirk Brünker ist am Freitag, den 23. Dezember 2022, in der Villinger Innenstadt was trinken gegangen. Seine Frau Michaela hat ihn mit dem Auto hingebracht. Er ist dann zur Commerzbank gelaufen, hat Geld abgehoben und ist dann in verschiedenen Kneipen gewesen, zuletzt dann eben im Ott.
Genau, und dann hat er sich so gegen 20.30 Uhr auf den Heimweg gemacht. Er ist aus dem Gasthaus Ott raus und ist von da aus die rund 800 Meter nach Hause gelaufen. Dabei haben ihn 2 Polizisten das letzte Mal vor dem Gefängnis gesehen, das unmittelbar vor dem Eingang zur Färberstraße liegt.
Ja, und ab dann zeigen uns eigentlich nur noch seine Handydaten, was passiert sein könnte. Dirk ist dann weiter die Straße entlang gelaufen, hat dann nochmal umgedreht und ist wieder zum Gefängnis zurückgelaufen. Dann hat er aber wieder die Richtung gewechselt und hat seinen Heimweg dann auch fortgesetzt. Und ungefähr auf halber Strecke ist er dann nochmal länger stehen geblieben.
Ja, und rund 4 Minuten hat er dort gestanden, also laut den Handydaten. Warum, wissen wir nicht. Dann ist er weitergelaufen und laut der Datenauswertung ist er eigentlich auch zu Hause angekommen.
Doch aus irgendeinem Grund scheint er dann nochmal umgedreht zu haben und ist dann in Richtung Brigach gelaufen, also dem Fluss direkt neben seinem Zuhause. Und dann, tja, dann werden die Daten ziemlich seltsam. Mhm. Denn innerhalb der nächsten 20 Minuten soll sich Dirk Brünker rund 10 Kilometer weit bewegt haben, obwohl er zu Fuß unterwegs gewesen ist.
Genau, es gibt Handysignale aus den Nachbarorten von Villingen, also Kirchdorf, Klengen und Grüningen. Schließlich wird Dirks Leiche knapp 2,5 Monate später aus der Brigach am Rande der Donaueschinger Innenstadt geborgen.
Und das, obwohl die Brigach in den 77 Tagen seit seinem Verschwinden einfach mehrfach durchsucht worden ist. Mit Tauchern, mit Hunden und mit allen möglichen, mit aller Menschen Hilfe. Und wir beide waren ja an dem Punkt, an dem Dirk Brünker laut Polizei ins Wasser gestürzt sein soll. Dort, wo der Warenbach in die Brigach fließt.
Es muss schon diese Böschung sein von der...
Also wir laufen jetzt so einen kleinen, ich sag jetzt mal, Kies-Schotterweg entlang. Direkt am Warenbach noch.
Nee, das müsste Brigach. Jetzt, das ist schon die Brigach, die da fließt.
Ja, die hat man jetzt gerade noch gar nicht gesehen. Aber da ist auch so ein Schild mit Warenbach. Das sieht hier richtig schön aus. Also wirklich eine
krasse Idylle, die jetzt noch schwerer im Gegensatz zu dem steht, was sich hier vor wenigen Jahren ereignet haben soll.
Also wir sind ja gerade noch auf der anderen Seite gelaufen. Da war ja wirklich Lärm und jetzt ist hier quasi gar nichts mehr davon zu hören. Das ist schon irgendwie faszinierend.
Ja, es ist wirklich sehr idyllisch. Man denkt, man ist irgendwie mitten in der Natur. Dabei ist die Hauptverkehrsader eigentlich nur wenige Schritte entfernt.
Ja, die Stelle, an der Dirk Brünker ins Wasser gefallen sein soll, die ist wirklich schön. Aber jetzt, wo wir das alles mit eigenen Augen gesehen haben, Lisa, mal Hand aufs Herz. Glaubst du wirklich, dass ein Mann, der da seit Jahren wohnt, in den Fluss stürzt?
Also ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen schwer zu glauben fällt mir das schon. Also ich bin schon auch sehr bei den beiden Journalisten vom Recherchezentrum aus Berlin, die zusammen mit der Familie Brünker den Fall aufarbeiten.
Es war so, dass am 27.12.22, also sehr, sehr kurz nach dem Verschwinden, die Meldung einging, dass das Handysignal von Dirk Brünker sich eingeloggt hatte, eben in den 10 Kilometer entfernten Funkmast in der Nähe von Grüningen. Es erschließt sich uns nicht so ganz, warum dann eben erst die Suche am 4.1. stattfindet. Erstaunlicherweise auch in einer ziemlichen Hauruck-Aktion, wie es scheint. Also es wurde bei den denkbar schlechtesten Bedingungen dann angefangen, dort zu suchen. Also es war Nacht, es hatte geregnet, der Boden war total matschig und das gesamte Umland war eigentlich ziemlich nass. Und es wurde wohl auch immer wieder dann in der Öffentlichkeit kommuniziert, dass das jetzt irgendwie der neue Hoffnungsschimmer sei, um ihn vielleicht doch noch irgendwie zu finden. Diese Information lag aber schon mehrere Tage vorher dort. Aktionen bzw. Reaktionen oder Suchaktionen dahingehend und vor allem genau in dem Bereich, wo diese Einlog-Aktivität durch das Telefon stattgefunden hat, sind halt eben nicht auf den 27., 28. oder die Folgetage gesetzt worden. Warum das so ist, wissen wir nicht. Wenn die Information vorliegt, warum nicht sofort handeln? Zumal man sich da ja noch in einem Zeitraum befindet, wo die Möglichkeit, also im Kontext einer Vermisstensuche zumindest, die Möglichkeit eines Überlebens schon noch irgendwie gegeben ist. Es hätte ja theoretisch sein können, zu dem Wissensstand von damals, dass er vielleicht irgendwo sitzt und vielleicht hat er irgendeinen Unterschlupf gefunden oder irgendwo verletzt ist oder sonst irgendwas und sich gerade noch am Leben halten kann. Das ist dann natürlich, wenn ich diese Information am 27. habe, sofort eigentlich zu überprüfen und halt eben nicht mehrere Tage in die Zukunft zu legen, wo dann eben die Überlebenswahrscheinlichkeit massiv sinkt.
Zumal das ja auch gar keinen Sinn macht, dass man dann am Magdalenenberg oder in Villing weitersucht. Also das ist ja irgendwie total unverständlich. Also wenn ich ein Funkmastsignal habe von ganz woanders, dann brauche ich nicht mehr in Villing suchen oder meine Suche auf Villing konzentrieren, weil dann suche ich halt in der ganzen Umgebung von Grüningen und in den Wäldern von Grüningen und das mache ich dann am 27. Also das ist doch das Logische, was man tut. Also ich ganz persönlich finde das schon irgendwie für die Leute, die da auch vor Ort waren und gesucht haben, ich war nicht dabei, aber ich habe die Zeitungsartikel darüber gelesen und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da mitgesucht haben und ich finde das schon eine Zumutung und, Entschuldigung, aber eine Verarschung der Leute dort, die dann nachts da rausgetrieben werden und denken irgendwie, ja, das ist jetzt akut und die Information ist gerade ganz frisch und wir geben hier unser Bestes. Mitten in der Nacht, um die 0 Grad rum war das, also das ist irgendwie einfach nicht okay. Und da verstehen wir, die Akten geben auch nicht her, warum das alles so passiert ist. Also das kann man nicht nachvollziehen an den Akten. Wollte man ihn ernsthaft finden? Also wenn man ihn ernsthaft finden wollte, dann hätte man ab dem 27. dort in diesem Funkmastbereich gesucht.
Ja, das sagen Nadine Said und Luke Harrow vom Recherchezentrum bei einem Videocall. Und wie wir auch schon in der letzten Folge erzählt haben, selbst wenn der Tod von Dirk Brünker wirklich ein Unfall gewesen ist und sich alles genauso abgespielt hat, wie die Polizei ermittelt hat, warum ist dann die Ermittlungsakte zu dem Fall unter Verschluss? Warum hat die Familie nur einen ganz kleinen Auszug aus den Akten bekommen?
Ja, das haben wir auch bei Tamara Brünker, Dirks Tochter, nachgefragt.
Es kommt einem halt so vor, als soll man irgendwas nicht wissen. Anders kriege ich das nicht erklärt oder also anders, was eine andere Vorstellung habe ich davon nicht. Also irgendwas soll man nicht wissen oder man soll über irgendwas nicht zu viel wissen oder also mir fällt keine logische Erklärung dafür ein. Auch das mit den Geheimhaltungsbedürftigen. Wir wissen schon von der einen oder anderen Sache, die da gemacht wurde im Rahmen der Ermittlung. Also ich denke jetzt mal an eine konkrete zum Beispiel. Und wenn jetzt dazu die Unterlagen fehlen sollten, dann wäre das für mich voll in Ordnung. Also das wäre schon super, wenn man das hätte. Aber wenn jetzt das zum Beispiel fehlen sollte, dann wäre das etwas, was ich vielleicht unter Geheimhaltungsbedürftigkeit sehen würde, wo ich sagen würde, da sind vielleicht auch viele Daten geflossen, die uns jetzt wirklich nichts angehen. Wenn da auch wirklich nichts rauskam bei, dann muss ich es ja auch nicht wissen. Ich will ja nur die Sachen wissen, die für uns relevant sind. Und wenn dann solche Teile fehlen sollten, dann könnte ich damit auch noch leben. Aber es macht halt bei uns eher den Anschein, als hätte man uns bewusst Teile rausgesucht, die man uns gibt. Also wir sprechen hier nicht von Dingen, die einfach rausgenommen wurden, sondern wir sprechen von Dingen, die bewusst uns gezeigt wurden. Also wirklich Teile und Doppelungen. Und zuerst hat man zum Beispiel auch haben diverse Seiten im Kontext von etwas gefehlt und später, als man dann dieselben Unterlagen nochmal bekommen hat, haben dann diese Seiten nicht mehr gefehlt, waren dabei. Und da war dann unter anderem halt von einer zwangsweisen Verbringung die Rede. Also es sind Unterlagen, die uns recht schnell vorlagen, aber nicht mit der Aussage, dass es mit einer zwangsweisen Verbringung vereinbar ist oder nur mit einer zwangsweisen Verbringung in einem PKW. Und es war etwas, das man vor uns zu dieser Zeit noch nicht geäußert hat. Zu uns hieß es zu der Zeit noch Unfall, Suizid. Suizid war eigentlich so das größte Thema, aber dass man da halt intern schon in irgendeiner Form mal von einer zwangsweisen Verbringung in einem PKW, also das ist schon eine wahnsinnige Aussage, da ist schon was dahinter. Und spekulieren ist ja nicht so den ihr Ding. Also wenn die sowas dann aufschreiben, dann ist da schon, genauso wie auch die Rede von konkreten Zeugenaussagen oder Hinweisen, dass er lebend im Neuhäuslewald war, das sind alles Dinge, die kann ich nicht verstehen, wer das verifiziert hat oder wer jetzt da dann die Reaktionen darauf dann bestimmt hat. Das macht keinen Sinn.
Ja, und Thomas, über diese zwangsweise Verbringung, die Tamara hier immer wieder nennt, da müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen. Das ist ja auch ein Punkt, auf den sich Luke und Nadine vom Recherchezentrum immer wieder beziehen.
Okay, also ich fasse das mal kurz in meinen eigenen Worten zusammen. Also laut den Handydaten soll sich Dirk Brünker am 23.12., also am Tag seines Verschwindens, sehr schnell bewegt haben. Über 10 Kilometer in 20 Minuten.
Ja, das hatten wir auch vorhin schon gesagt.
Ja, richtig. Aber diese Daten, die hatte die Polizei schon, als seine Leiche noch gar nicht aufgetaucht war. Also, als man noch gar nicht wusste, wo ist denn jetzt Dirk Brünker? Und aus dem Grund hatte die Polizei zu einem Punkt der Ermittlungen den Verdacht, dass Dirk Brünker vielleicht mit dem Zug von Villingen nach Grüningen gefahren ist.
Ja, das würde auch Sinn machen, weil das Haus der Brünkers, das war ja relativ nah am Bahnhof, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht maximal so 7 Minuten Fußweg.
Genau, und deshalb heißt es auch in der Polizeimeldung vom 7. Februar 2023, also knapp einen Monat bevor die Leiche von Dirk Brünker gefunden wird, Zitat, ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass Dirk Brünker am Abend des 23. Dezember zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr vom Bahnhof Villingen einen Zug in Richtung Donaueschingen genommen hat. Die Regionalbahn RB42 fuhr pünktlich um 21.23 Uhr vom Gleis 3 in Villingen ab und kam mit Zwischenhalten in Marbach, Bregachtal, Donaueschingen, Grüningen und Aufen um 21.40 Uhr in Donaueschingen an. Zeugen, die den Vermissten oder eine Person, auf welche die Beschreibung passt, am Bahnhof oder in einem der Züge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Dafür, dass sowohl die Handydaten als auch weitere Infos, die an die Familie gingen, klar nach Grüningen zeigen, ist dort dann allerdings relativ wenig gesucht worden. Konkret gab es im Januar 2023 sogar eine Situation, wo eigentlich bei Grüningen hätte gesucht werden sollen. Aber dann hat sich die Polizei doch dafür entschieden, im Neuhäuslewald bei Villingen zu suchen.
Warum dort? Warum nicht in Grüningen? Weil uns, also bis heute, da war dann mal schon von einer Zeugenaussage die Rede. Die war zunächst sehr akut und genau, konkreten Angaben zu dem Abend. Und später, als wir dann da mehrfach mal gefragt haben, was jetzt da eigentlich genau war, und hieß es dann, das war halt irgendwann mal ein Gespräch gewesen, und aber nicht an diesem Abend. Und also es war zunächst sehr akut. und wurde dann aber im Laufe der Zeit, als bis wir unsere Antwort bekommen haben, ich schätze mal, es war so Ende Januar, war das dann schon lange nicht mehr so akut, aber diese Zeugenaussage hat halt unter anderem dazu geführt, dass bis heute von der Polizei keine Leichenspuren in Grüningen im Einsatz waren. Und das ist auch so ein Thema, das uns beschäftigt, weil die Handydaten sprechen eindeutig für Grüningen. Also da gibt es gar keine Zweifel. Man weiß nicht, wie lange er in diesem Gebiet geblieben sein soll oder war oder ist. Aber eigentlich liegt es auf der Hand, dass er in diesem Funkmastgebiet war. Und warum da bis heute keine Leichenspürhunde waren, warum die im Neuhäuslewald waren, das ist so eine der großen Fragen, die wir stellen.
Ja, da sind bei der ganzen Familie Brünker echt noch viele Fragezeichen offen und das merkt man. Über die Suche im Neuhäuslewald haben wir auch mit dem Journalisten Marc Eich gesprochen. Den kennt ihr ja bereits schon aus den anderen Folgen unseres Podcasts. Und er erinnert sich an die Suche so.
Es gab ja dann am 3. Januar noch die große Suchaktion zwischen Briegachtal und Grüningen. Da ging es ja darum, dass sein Handysignal da von einem Funkmasten empfangen wurde. Und dann ist man dann, glaube ich, abends um 20 Uhr relativ kurzfristig mit sehr vielen Hundestaffeln, hat man versucht, den kompletten Wald zu durchsuchen. Das ging bis in den frühen Morgenstunden und musste da aber auch sagen, dass man leider keine Spur hatte. Das war so ein bisschen angesichts der Tage, die dann schon vergangen waren, war dann so ein bisschen der letzte Anker, den man hatte, wo man gesagt hat, vielleicht hat man noch die Möglichkeit, ihn irgendwie aufzuspüren, lebend. Aber danach war tatsächlich so, dass man gesagt hat, vermutlich wird man Dirk Brünker nicht mehr leben finden.
Warum sich die Polizisten dazu entschieden haben, im Neuhäuslewald zu suchen, da würde die Ermittlungsakte ja zum Beispiel Auskunft geben, aber wie gesagt, der Familie liegen nur Teile vor und die Akte an sich ist als geheim eingestuft worden. Thomas, du hast ja wegen der Akte auch bei der Staatsanwaltschaft Konstanz nachgefragt, was haben die dir denn gesagt?
Also gesagt haben sie erstmal nichts, sie haben auf unsere Fragen nur schriftlich per Mail geantwortet und zwar, ich sag mal kurz und knapp, Zitat: Die Staatsanwaltschaft hat in die ihr vorliegenden Akten vollständige Akteneinsicht gewährt. Hinsichtlich einer etwaigen Geheimhaltung bzw. einer verwehrten Akteneinsicht muss ich sie an die Polizei verweisen.
Also anders ausgedrückt, wir sind nicht zuständig.
Richtig. Wir haben natürlich auch nochmal beim Polizeipräsidium Konstanz nachgefragt, warum die Akte geheim ist. Ja, und da hat es auch nur eine schriftliche Antwort per E-Mail gegeben. Zitat: Die Erteilung der beantragten Auskünfte würde ein überwiegendes öffentliches Interesse verletzen. Durch die Beantwortung der aufgeführten Fragen könnten sich Rückschlüsse auf geheimhaltungsbedürftige polizeiliche Arbeitsweisen und Taktiken im Zusammenhang mit der Suche nach vermissten Personen ergeben. Zitat Ende. Ansonsten hat uns die Polizei auch damals noch geschrieben, dass sie uns wegen des laufenden Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Freiburg keine weiteren Auskünfte erteilt, denn, Zitat, Mitteilungen an die Presse würden damit die Objektivität der Verfahrensführung beeinträchtigen.
Für Dirk Brünkers Tochter Tamara waren die 77 Tage während Dirks Verschwinden wirklich die absolute Hölle. Und das kann ich mir auch einfach gar nicht anders vorstellen, weil wie schlimm muss das sein? Und für ihre ganze Familie, da war das natürlich auch einfach nur furchtbar.
Da hat sich das alles und das ganze Leben einfach mal kurz um 180, 360 Grad gedreht. Und man stand da vor einer Situation, total machtlos. Diese Machtlosigkeit war auch so ein krasses Gefühl, einfach dieses, sonst hat man doch in fast allen Situationen in seinem Leben eine Wahl oder die Möglichkeit irgendwie gegenzusteuern oder sich den leichteren Weg zu nehmen, wenn man gerade keine Lust hat oder man geht mit dem Kopf durch die Wand, aber da war man einfach gestanden und ja, man war ausgeliefert. Man hat das gemacht, was man konnte, aber da ist man recht schnell an seine Grenzen gestoßen. Ja, und dann gerade noch dieses Weihnachten, genau, es haben sich alle eigentlich drauf gefreut und um einen rum. Klar, die Leute haben mitgefühlt und sich erkundigt und mitgeholfen und ich glaube, dass für viele da Weihnachten dann auch gelaufen war, sage ich jetzt mal, auch im Bekannten-, Freundes-, auch Verwandtschaftskreis natürlich, aber im Großen und Ganzen dreht sich die Welt weiter. Und das war auch sehr, sehr krass. Und die Kinder, ja, die sind halt dann mit meinem Partner, also mit ihrem Papa, sind sie zu seiner Familie an dem Abend. Ich bin da sogar noch mitgegangen für 2 Stunden oder so. klar, bis der Kriminaldauerdienst dann kam, da haben wir uns dann bei der Mama wieder getroffen, aber ich würde sagen, man hat den Kindern so das Weihnachtsfest noch ein bisschen retten können. Aber in den darauffolgenden Wochen haben die halt schon verdammt viel mitbekommen. Auch für das, dass sie so jung sind. Und das hat man aber auch erst viel später gemerkt. Ich habe oft an meinen, also an mich zurückgedacht in dem Alter. Und es gibt so Situationen, an die erinnert man sich, wo man vier war. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Kindergartentag. Da war ich wahrscheinlich so um die drei. Was meine Kleine jetzt, die war ja noch nicht mal zwei, was die noch an Erinnerungen hatte oder hat, auch heute noch an den Opa. Wahnsinn. Nicht so an die Zeit, da ist dann eher die Große. Die hat eines Tages mein Handy genommen, als ich in Google Earth war und geschaut habe, wo man noch gucken könnte, wo man noch suchen könnte. Und dann hat sie mein Handy genommen, kommentarlos, und hat dann nur gemeint, Mama, ich zeig dir jetzt, wo der Opa ist. Und hat mir dann auf dem Handy, Madagaskar hat sie mir dann rausgesucht, dass er in Madagaskar ist. Und das waren dann Situationen, wo einem bewusst wurde, dass man es halt doch vielleicht nicht so ganz so gut macht anstellt, also dass die schon viel mitbekommen. Aber besser konnte ich es halt dann einfach auch nicht. Also es hat jeder so von uns, vor allem für die Kinder, so sein Bestes gegeben, aber war halt doch eine Ausnahmesituation und ich glaube, sie haben jetzt keinen großen Schaden davon getragen, aber war schon erschreckend, wie viel sie da mitbekommen haben und halt auch, also jetzt kürzlich kam da mal die Frage, ja Mama, ich wollte schon immer mal fragen, wie der Opa denn eigentlich gestorben ist. So klar, die wird jetzt älter und da kommen dann auch wieder andere Fragen auf und man weiß halt einfach nicht, was man sagen soll. Auf der einen Seite hat sie ja mitbekommen, dass es nicht normal ablief. Also ich kann ihr auch nichts vormachen, es ist ja nicht an ihr vorbeigegangen. Auf der anderen Seite kann ich ihr aber, also ich weiß ja gar nicht, wie er gestorben ist, aber ich könnte ihr jetzt ja auch nicht die Eventualitäten aufzählen. Als er gefunden wurde, da kam ja ein Anruf von der Polizei, dass eben jemand gefunden wurde und mein Partner hatte Nachtschicht. Ich habe ihn dann geweckt, es war 12 Uhr am 9. März und habe ihm gesagt, dass er aufstehen muss, dass er gefunden wurde, der Papa. Und er war dann natürlich gleich hellwach und dann ist meine Große rübergerannt ins Wohnzimmer und hat sich gefreut. Dann hat der Kleine gesagt, sie haben Opa gefunden. Hat sich gefreut. Es war eine Situation, ja, wo man, glaube einfach nur falsch reagieren konnte. Mit so kleinen Kindern, die sollten sowas nicht mitbekommen oder richtig gab es da gar nicht dann in dem Moment. Man hat das Beste draus gemacht, aber...
Boah, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich finde es schlimm. So krass, wenn man das so hört. Ja, weil das wirklich echt hart gewesen ist und für die Familie in dem Fall auch immer noch so viel im Unklaren liegt, kämpft Tamara auch heute, also fast 3 Jahre später, immer noch um die vollständige Akteneinsicht.
Und dieser Kampf, der hat mit Tamara wirklich was gemacht und das merkt man auch, dass sie jetzt vor Gericht gehen muss. Das hat ihr Vertrauen in die Polizei nachhaltig doch so ein bisschen beschädigt.
Ich bin da, würde ich sagen, halber schon gebrandmarkt. Also in Zukunft glaube ich nicht, dass ich sie nochmal rufe, wenn irgendwie was ist oder so. Also vielleicht schon, aber da muss schon echt ganz was Gravierendes sein.
Boah, das ist schon krass, wenn man so darüber nachdenkt, weil das Vertrauen in die Polizei, das gehört ja auch ein Stück weit zum Vertrauen in unseren Staat und in unsere Gesellschaft als Ganzes mit dazu. Wir haben Jörg Luge, den ehemaligen Polizeisprecher, auch gefragt, wie er über diese Aussage von Tamara denkt. Also er war ja auch direkt bei der Suche nach Dirk Brünker mit beteiligt. Was sagt er denn dazu, dass die Familie Brünker das Vertrauen in die Polizei verloren hat?
Ich meine, das kann man sich ja selber vorstellen, wie es wäre ohne Polizei und ohne Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und überhaupt. Klar, das ist eine rein grundsätzliche Ansicht zu dieser Sache, aber gerade in diesem Fall, nochmal bezogen auf diesen Fall, muss ich mir im Nachhinein noch so Gedanken machen, dass viele Leute gesagt haben, da wird ja viel mehr gemacht als bei anderen Vermissten. Die haben uns das quasi als noch der Polizei damals noch quasi so ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Und das kann ich selber irgendwie nicht nachvollziehen. Ja. Also man tut wirklich alles Menschenmögliche. Das sind ja auch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen sind Menschen in Uniform. Da geht keiner neutral, sachlich an die Geschichte. Da geht es um einen vermissten Menschen. Und natürlich macht es was mit einem und es macht auch geistig was mit einem, weil man sich nach ein paar Tagen einfach natürlich auch Gedanken machen muss, dass die Person wahrscheinlich nicht mehr oder vielleicht nicht mehr am Leben sein könnte. Und das so neutral von außen zu beleuchten, ist immer sehr schwierig. Also ich kann nur sagen, zu der Zeit, eben ich war, wo ich im Dienst war, da kann ich wirklich für alle Kolleginnen und Kollegen sprechen, die haben da wirklich ihr Allerbestes getan.
Ja, kann ich mir auch irgendwo vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Polizei nicht leicht ist in so einem Fall. Also auch eine schwierige Situation, die ich persönlich sogar auch wahrscheinlich mit nach Hause nehmen würde am Ende des Tages. Und wir wollten dann auch von Jörg-Dieter Kluge wissen, sind ihm diese Vorwürfe egal, ob von der Familie Brünke oder auch von Außenstehenden, oder machen die ihn wütend?
Nein, also wütend macht mich das nicht. Da bin ich einfach schon zu lang auch Polizist gewesen. Und ich war immer gerne Polizist, war ein wirklich toller Beruf. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Stabsstelle, wo ich zuletzt gearbeitet habe, wirklich ein toller Job und tolles Team. Es macht mich nicht betroffen, sowas. Ich glaube, das steckt so ein bisschen in der Natur der Sache.
Das glaube ich auf jeden Fall auch.
Aber die Polizei hat jetzt auch gemerkt, dass ihre Politik des Schweigens nicht so gut ankommt. Und entgegen ihrer ursprünglichen Bemerkung, dass sie keine weiteren Auskünfte erteilen wollen, haben sie uns jetzt doch noch einmal geschrieben. Das Polizeipräsidium Konstanz nimmt die Fragen und Zweifel der Familie Brünker sowie das öffentliche Interesse an Transparenz ernst.
Und weil die Handydaten von Dirk in diesem Fall auch eine so große Rolle spielen, haben sie sich auch dazu nochmal geäußert. Die in diesem Sinne durchgeführte Überprüfung der bisherigen Erkenntnisse auf Basis der umfangreichen Neuvermessung der Funkzellenreichweiten ließen die aufgeworfenen Fragen zur Plausibilität der polizeilichen Ermittlungen zweifelsfrei klären und ausräumen, schreibt das Polizeipräsidium. Das Ermittlungsergebnis der Polizei ist zutreffend und hat vollumfänglichen Bestand. Dies bedeutet, ein Fremdverschulden ist auszuschließen.
Ja, so die Sicht der Polizei. Wir haben Luke Harrow und Nadine Said vom Recherchezentrum gefragt, was sie denn vom Statement der Polizei halten.
Die Antwort des Polizeipräsidiums Konstanz führt etwas in die Irre, würde ich sagen. Denn die reden von der Neuvermessung der Funkmasten. Unsere Karte, die ja auch relativ viel Aufsehen erregt hat, die wir zusammen mit Forensic Architecture erstellt haben, nutzt aber ganz andere Daten. Und zwar die Daten, die die Polizei selber aus dem Handy, das Dirk Brünker in seiner Tasche hatte, ausgewertet haben. Das heißt, was wir getan haben, ist in den Unterlagen zu schauen, welches Bewegungsprofil die Polizei selber ermittelt hat. Das haben wir dann auf eine Karte übertragen. Das hat nichts damit zu tun, ob die Funkmasten jetzt mehr in diese oder in jene Richtung strahlen. Insofern sind unsere Erkenntnisse natürlich immer noch valide und wir halten das immer noch für nicht mit einem Sturz in Einklang zu bringen.
Und die Aussage des Polizeipräsidiums Konstanz ist deshalb irreführend, weil auf die Handydaten überhaupt gar nicht eingegangen wird. Auf die Bewegung, die quasi Dirk Brünker nachweislich mit seinem Handy in Villingen gemacht hat, nämlich die Straße hoch und runter zu laufen, sich an mehreren Orten aufzuhalten, das wurde ja alles gar nicht ermittelt. Und wie kann es sein, dass das Handy gegen die Fließrichtung der Brigach treibt? Das sind Fragen, die die Familie beantwortet haben möchte.
Ja, also kann man eigentlich sagen, auf die Hauptkritik der Familie und auch der Investigativjournalisten ist die Polizei jetzt nicht wirklich eingegangen. Mhm. Und deswegen kämpft die Familie Brünke auch immer noch um die Offenlegung der Akte. Zu der Petition, die die Familie in dem Fall gestartet hat, schreibt das Polizeipräsidium nur, es gibt keine Anhaltspunkte für weitere strafrechtliche Ermittlungen. Deshalb besteht auch kein Anlass, die Ermittlungen wieder aufzunehmen.
Ja, das sieht die Familie Brünke aber definitiv anders. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal mit unseren Gesprächspartnern darüber gesprochen, wie sie auf den Fall Dirk Brünker zurückblicken. Zum Beispiel mit dem Journalisten Guy Simon, der in Donaueschingen dabei war, als Dirk Brünkers Leiche gefunden worden ist.
Das war eine ziemlich turbulente Zeit. Ich glaube, an dem Schicksal der Familie haben auch sehr, sehr viele Anteil genommen, die Familie gar nicht kennen. Also das hat schon so ein bisschen Verbundenheit hervorgerufen, auch durch die ganzen Helfer und die Aktionen, die Leute ins Leben gerufen haben. Und das hat, glaube ich, die Familie unglaublich viel Kraft gekostet. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann, ja, also was ich mir echt am meisten wünsche, dass die Familie schafft, da irgendwie Frieden zu finden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das was bleibt, was ewig nagt, ist das, glaube ich, nicht gesund.
Ja, definitiv. Und dieses Nagen, das spürt man auch einfach direkt, wenn man mit den Brünkers spricht. Lisa und ich haben dieselbe Frage, die wir Guy gefragt haben, auch nochmal an den Journalisten Marc Eich gestellt.
Ehrlicherweise, ich bin da zu sehr Laie, um es tatsächlich begründen zu können, wie es sein kann, dass dieser Fluss so oft durchsucht wurde oder überprüft wurde und er dennoch dann offenbar im Wasser lag und auch in Donaueschingen dann gefunden wurde in der Brigach, kann ich mir persönlich nicht erklären. Es war ja dann von Seiten der Polizei die Begründung, dass es dass der Körper möglicherweise unter Wasser an der Wurzel hing und dann erst hochgespült wurde, als wieder mehr Wasser in der Brigach war. Wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus, um das tatsächlich beurteilen zu können. Letztendlich war es schlüssig, weil man die Brigach immer im Fokus hatte in irgendeiner Form, dass er dann in der Brigach gefunden wurde. War für mich, wie gesagt, dann schon schlüssig. Nur nach so langer Zeit hat es natürlich schon verwundert, dass es 77 Tage waren, bis Dirk Brünker wieder aufgetaucht ist.
Und genau diese Verwunderung, die hat uns auch nicht losgelassen. Wir sind ja auch nochmal den Weg gegangen, den Dirk vermeintlich an seinem letzten Tag in dieser Welt gegangen ist. Und Thomas und ich, wir kennen die Brigach auch ganz gut. Und gerade das macht diesen Fall irgendwie noch rätselhafter.
Aber wir finden es auch wichtig, Dirk Brünker eine Stimme zu geben. Er war Familienvater, er war Opa, ja, und er war auch ein ehemaliger Fußballspieler. Er hatte Freunde und er hatte natürlich auch Leute in seinem Umfeld, bei denen er mit seiner direkten Art angeeckt ist. Aber am Ende ist er 77 Tage unauffindbar gewesen und seine Familie möchte einfach nur eins: Einsicht in die komplette Ermittlungsakte. Warum das bis heute verwehrt wird, das ist uns offen gestanden auch ein Rätsel, aber gemeinsam mit dem Recherchezentrum kämpft die Familie Brünker weiter um ihr Ziel, auch vor dem Verwaltungsgericht Freiburg. Und wir drücken der Familie Brünker dafür die Daumen.
Wenn sich bei der Gerichtsverhandlung vor dem Verwaltungsgericht was tut oder es sonst neue Erkenntnisse gibt, dann werden wir beide hier natürlich nochmal eine neue Folge dazu veröffentlichen. Also abonniert unbedingt diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Ja, wir beide würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung für diesen Podcast dalasst und schreibt uns auch gerne einen Kommentar mit euren Fragen und Gedanken zum Fall Dirk Brünker.
Vielen Dank auch nochmal, dass ihr uns beiden so lange zugehört habt. Bleibt gesund und macht's gut.
77 Tage. Der Fall Dirk Brünker ist eine Produktion von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sprecher Lisa Liebsch, Thomas Krebs und ich, Mario Hassard. Über eure Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.